Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich finde, das ist eine ganz schön verrückte Situation, in der wir uns da hier versammelt. So ein bisschen versprenkelt mit Abstand, ohne Singen, ohne ordentliches Begrüßen, ohne Wechselgespräche. Ja, wir nehmen unser kirchliches Sonderrecht aus der Verfassung wahr, indem wir im Unterschied zu vielen untersagten Veranstaltungen Gottesdienst feiern. Gut ist das, wenn das Zeichen der Ermutigung in diesen Zeiten setzt. Nicht wir haben nur Angst, wie ja auch manche Texte, die wir bekommen haben, kirchliche Texte, nichts als Angst ausgedrückt haben. Nein, wir haben Zutrauen. Zutrauen in den Gott, der uns auch in diesen Zeiten begleitet, der gerade dann, wenn es schwer ist, in besonderer Weise bei uns ist. Wenn wir dieses Zeichen damit ausdrücken, ist es gut. Nicht gut ist es allerdings, wenn wir damit nur für unsere eigene Erbauung sorgen wollen. Und wenn wir nicht gleichzeitig eintreten für die, die doch im Augenblick unter großer Not leiden, die einsam sind, äußerlich, innerlich verarmt. Nur wenn wir gleichzeitig stärken, uns aufrichten und denen zugewandt bleiben und sind, dann ist es auch gut, dass wir Gottesdienst feiern. Und ob wir das durchgängig genug gemacht haben in diesen Zeiten der Pandemie, das mögen wir uns immer wieder kritisch fragen und auch kritisch fragen lassen. Dieser Zusammenhang muss in jedem Fall gewahrt bleiben. Das ist das eine Verrückte. Ich finde, wir haben lauter Verrücktheiten heute Morgen. Das andere ist der Name dieses Sonntags. Volkstrauertag. Tja. Trauer, natürlich, um die Toten der beiden Weltkriege. Und wenn wir jetzt in der obersten Stadtkirche wären, dann würden wir eine Seitenkapelle mit einem von Pfarrer Tomschak gestalteten Fenster sehen, in dem auch Namen dieser Verstorbenen stehen, an die die Angehörigen und wir in der Folge sicherlich zu Recht trauernd denken. Volkstrauertag, ja. Ich gebe im Moment einem syrischen Mädchen Nachhilfe in Geschichte, weil sie einfach die Texte so nicht versteht. Und da gehen wir auch ein bisschen weiter zurück als in die Jahre, die ich in diesem Land erlebt habe, fast 70 gute und glückliche, demokratisch aufbauende Jahre, ja. Und wann werde ich immer wieder ganz ruhig? Wenn mir klar wird, was von diesem Volk und von diesem Land an Unrecht, an Gewalt, an Krieg, an Unheil auch über viele andere Völker ausgegangen ist. Ja, wir Deutschen haben Grund, um unsere im Krieg Verstorbenen zu trauern. Aber wir haben riesigen Grund, nicht mit Überheblichkeit auf Konfliktherde auf anderer Stelle dieser Welt zu schauen, sondern uns zu erinnern, wie viel Unheil von unserem Volk über die Erde gekommen ist. Und dass wir eigentlich viel Grund, wie das ja auch in den Texten, die wir schon gehört haben, im Wochenspruch, im Psalm, in der Lesung zum Ausdruck kommt. Wir haben viel Grund, Buße zu tun. Und das ist ja auch das Thema des Gottesdienstes in der nächsten Woche am Mittwoch. Gott, so möchte ich es mal salopp sagen, hätte reichen Grund, gerade auf uns Deutsche sauer zu sein, uns zu verurteilen, uns mit seinem Gericht zu strafen. Soweit zwei Merkwürdigkeiten an diesem Sonntag, wie wir Gottesdienst feiern und wie wir Volkstrauertag begehen oder nicht begehen. Noch verrückter, liebe Gemeinde, wird's allerdings, wenn man den Predigttext hört, den wir für heute Morgen vorgeschlagen bekommen haben. Wir hören ihn, Herr Sadowski liest ihn.
Ich lese den Predigttext aus Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Jesus sprach zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.
Liebe Gemeinde, es gab mal einen Wettbewerb, da konnte man sich melden mit Predigten über einen Text, über den man nie freiwillig predigen wollte. Und der Bischof Abromeit, der ja hier aus unserer Ecke stammt und gerade in Ruhestand gegangen ist aus Brummern, der hat sich diesen Text ausgesucht und sich damit in dieser Reihe beworben. Ein Text, über den ich nie freiwillig predigen wollte. Das habe ich auch gedacht, als ich diesen Text gelesen habe. Naja, es gibt Texte, über die man sicherlich lieber predigt. Und dann habe ich gelesen von Eugen Drewermann, dem großen und guten katholischen Theologen, dass er schreibt, dieser Text ist so ziemlich die peinlichste Geschichte, die man im Neuen Testament überhaupt finden kann. Und in der Tat, Herr Sadowski hat es vorgelesen, Klüngel mit Geld, falscher Umgang mit Geld, verschwenderischer Umgang, um sich Freundschaften zu sichern. Ja, wir werden von Veruntreuung reden müssen. Das alles passiert in dieser Geschichte. Und da kommen wir noch drauf, wird sogar gelobt. Ich habe gedacht, naja, eigentlich kennen wir das ja alles. Dieselskandal, Panama Papers, Wirecard und wer da wie beteiligt war. Das empört uns, das hören wir, aber es ist genau so, wie es hier in diesem Predigttext beschrieben ist. Mir haben sich da zunächst die Nackenhaare gesträubt. Das kann doch nicht in Ordnung sein, so darf es nicht zugehen, deswegen kämpfen wir doch als Christinnen und Christen auf dieser Welt. Bis mir ein paar Auslegungshilfen von guten Exegeten eine ganz andere Spur aufgezeigt haben. Die sagten nämlich, du musst das nicht einfach so in sich stehen lassen, diesen Text, du musst den im Zusammenhang lesen. Und was finden wir im Zusammenhang bei Lukas, direkt bevor diese Geschichte erzählt wird? Da finden wir die ganzen Gleichnisse vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf. Und das sind ja Gleichnisse oder auch vom Schärflein der Witwe, die alle davon reden, dass die oder das, was scheinbar verloren ist oder erstmal verloren ist, Gott besonders wichtig ist. Dass er dem nachgeht und das sucht. Und wir wissen, was damit gemeint war, dass Jesus in seinem irdischen Leben tatsächlich Genau die, die in dieser Gesellschaft die Verlorenen waren, die am Rande standen, mit denen keiner so richtig was zu tun haben wollte. Die Verlorenen hat er gerade besonders im Blick gehabt. Die hat er besonders geliebt. Mit denen ist er anders als sonst in dieser Gesellschaft großzügig, liebevoll, zugewandt, umgegangen. In deren Häuser ist er eingekehrt. Die hat er zum Mahl geladen. Und das finde ich ja nun wirklich spannend. Wenn man unseren Text so liest, dann wäre er, nochmal die Exegeten, eine erzählende Christuslehre. Eine erzählende Christuslehre, die beschreibt, wie Jesus Christus mit Menschen umgegangen ist. Verschwenderisch großzügig. Einsetzend, was ihm zur Verfügung stand. Das Kapital war ja die Liebe Gottes, die er zu verteilen hatte. Großzügig. Ja, und ohne Berechnung und Nachrechnung und Buchführung bekamen die Menschen das von ihm geschenkt. Bekamen sie die Liebe Gottes ausgeteilt, verdient oder unverdient, allein aus Liebe und Gnade. Und wenn jemand Schuld in seinem Lebensbuch stehen hatte, ja, dann wurde das auch gestrichen und ausgelöscht. Und liebe Gemeinde, das stimmt doch schon, wenn man es so liest, ist das Evangelium pur. Das, was Paulus und später Martin Luther wieder hervorgeholt hat, dass Gott alle Menschen liebt, allein aus Liebe und Gnade, unverdient auch. Ich muss gestehen, dass mir das immer noch schwerfällt, zu sagen, diese, jene, ja, die sind zwar so, wie sie sind, aber denen gilt die Liebe Gottes genauso wie dir. Das ist ein ganz schönes Kapitel für die Nachfolge. Und trotzdem ist es genau so und ist es das Evangelium von der Liebe Gottes allein aus Gnade. Und dann kann ich auch wieder besser meine Nachhilfestunden geben und den Volkstrauertag begehen, weil das zum Glück ja auch für uns Deutsche als Volksgemeinschaft gilt, auch wenn wir noch so viel angestellt haben. Und vergessen wir es doch nicht, wir haben ja auch den 9. November gefeiert, Tag der Schuld an den Juden auf der einen Seite und Tag einer wunderbaren Befreiung aus der verketteten Geschichte, die wir damals mit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst haben, dass wir Deutschland wieder vereinigen konnten, dass wir dieses Land wieder aufbauen konnten, das war doch nicht unser Verdienst. Das war reine Gnade, großzügige, verschwendende Liebe von Gott auch an diesem Volk. Es hilft mir, mit diesem Text umzugehen und ihn anders zu verstehen, weil die Liebe Gottes in Christus, die ist doch das dritte Verrückte, was wir heute Morgen bedenken können und gleichzeitig etwas großartig Wunderbares, dem man vermutlich nur ein ganzes Leben lang immer nachbuchstabieren kann, im Blick auch auf unseren Umgang miteinander. Aber dann der vierte und letzte Stolperstein für heute Morgen. Das ist, selbst wenn man es jetzt so interpretiert, wie ich es gerade versucht habe, aber nochmal sagt, naja, man soll es ja auch nicht zu leicht, auch nicht theologisch zu leicht machen mit solchen Texten. Versuchen wir doch erstmal auch so zu verstehen, wie er hier steht. Und dann brüskiert doch dieses Lob. Ja, wer spricht das eigentlich? Man ist sich ziemlich einig in der Auslegung, dass es nicht der Verwalter ist, sondern Christus selbst. Das kann man an verschiedenen Stellen festmachen, dass Christus selbst, der diese Beispielgeschichte erzählt hat, diesen ungerechten und untreuen Verwalter am Ende lobt. Ja, warum ist denn der klug? So klug wie die Kinder der Welt oft und die Kinder des Lichts, die Gemeindeglieder oft nicht, die Christinnen und Christen. Warum ist er klug? Klug ist er ja ganz eindeutig deswegen, wenn wir jetzt noch mal ganz in der Geschichte bleiben, weil er sein Geld und sein Kapital einsetzt, um anderen damit Gutes zu tun, um sich damit Gutes zu tun und um großzügig zu sein, großzügig zu helfen. Und vielleicht muss man dann gar nicht nur den berechtigten theologischen Weg der großen Gnade und Liebe Gottes gehen, sondern kann sagen, das ist doch eigentlich gut, wenn wir das wirklich auch so machen würden. Und wenn Christus uns dafür loben könnte, wie wir mit unserem Kapital und mit unserem Geld, ich könnte auch sagen, unserem Reichtum umgehen. Und da wäre ja viel zu sagen, denn das machen wir nicht so wie dieser Verwalter. Denken Sie daran, dass der Herr Heil jetzt sein Gesetz, damit doch endlich diese Leiharbeitspraxis für die Menschen in der Fleischindustrie gilt, aber auch für die Pflege, gilt für die vielen Fahrenden in den Paketdiensten, gilt für die Erntehelfer, die aus anderen Ländern kommen. Ja, da geben wir nicht mit unserem Reichtum was Großzügiges. Die halten wir klein. So klein, wie es nur eben geht. Oder die Menschen in den ärmeren Ländern auf der südlichen Halbkugel dieser Erde. Ja, da haben wir Handelsbeziehungen, da verdienen wir gut dran und leben gut im westlichen, sagen wir ruhig auch im kapitalistischen Teil der Erde. Und die kriegen nicht viel ab von unserem Reichtum. Die werden klein gehalten, damit sie in ihren Minen Coltan schürfen für unsere Handys. Gott sei Dank kauft kaum ein Amerikaner mehr ein Apple-Handy mit solchem Coltan, kauft's nur noch, wenn das aus zertifizierten Minen, wo die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind, kommt. Das finde ich toll, dass die Verbraucher das geschafft haben. Und dann muss sich auch ein Konzern wie Apple darauf einlassen. Da ist noch viel mehr zu tun. Es geht ja im Moment auch um das Lieferkettengesetz, ob das nun endlich beschlossen wird oder nicht. Nein. Wir gehen mit unserem Reichtum in der Regel nicht großzügig und verschwenderisch um und schaffen uns damit Freunde und tun damit Gutes. Ich verstehe dann manchmal, und da habe auch ein bisschen Angst davor, dass die Menschen, die auch zu uns kommen und anders als Deutsche in der Geschichte oft großzügig in anderen Ländern nach ihrer Flucht oder wegen Armut aufgenommen worden sind, bei uns ja nicht so großzügig aufgenommen werden. Ich habe da manchmal Angst, dass sich das irgendwann rächt und dass da eine Aggression aufsteigt auf unseren Lebensstil und auf unsere ungerechten Verhaltensweise, wo wir sie eben ausnutzen mit unserem Kapital und ihnen nicht in erster Linie helfen, dass da eine Aggression und ein Konfliktpotenzial wach und warm wird. Und wir merken das ja auch, was den Frieden und den Zusammenhalt enorm bedroht. Und um den geht es doch letztlich, dass wir selbst mit unserem Vermögen für Frieden und Wohlergehen auch der anderen, auch gerade der Verlorenen, eintreten und uns damit, ja mit dem Reichtum, Freunde schaffen. Wenn wir das täten und wo wir das in der Geschichte mal getan haben, da waren wir wirklich klug und da stimmte, was Jesus in den Seligpreisungen verheißen hat, dass damit Glück und Friede, ja, das Reich Gottes immer deutlicher auf dieser Welt greifbar wird. Klug ist der Verwalter der Untreue, weil er so mit seinem Vermögen umgeht, sagt Jesus. Und noch was macht uns klug, was Jesus da sagt. Meint nicht immer, ihr wüsstet alles besser als die, die nicht im Glauben zu euch gehören, als die Kinder dieser Welt. Guckt mal, was man auch von denen lernen kann. Das könnte eine ganze Menge sein. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang sehr deutlich an den Reformprozess unserer evangelischen Kirche, Kirche der Freiheit. Was hat man da geschrien? Weil Bischof Huber sich von McKinsey eine Unternehmensberatung geholt hat. Das kann doch nicht sein, dass wir von Kaufleuten lernen. Und mindestens in der Diakonie haben wir gelernt, dass wir eine kaufmännische Buchführung brauchen. In der verfassten Kirche ringen wir noch darum und wo wir es versuchen, kriegen wir es nicht besonders gut hin. Und das Resultat an unseren Gebäuden, an unserem Personalbestand, an vielen Stellen sehen wir. Wir haben nicht gelernt, kaufmännisch, klug mit unserem Vermögen umzugehen. Die Diakonie, die hat's inzwischen weitestgehend gelernt, Gott sei Dank. Und auch wenn man es nicht gerne hört. Aber in vielen Unternehmen ist die Führung des Personals, ist die Kompetenz, wie man Leitung ausübt, besser ausgebildet. Kann man sagen, ja, das machen die, damit sie verdienen. Meinetwegen. Aber sie machen es oft besser. Und wir könnten an solchen Punkten von den Kindern dieser Welt, über die wir manchmal auch überheblich reden und auf die wir überheblich blicken, durchaus einiges lernen. Ich will es bei diesen kleinen Beispielen belassen. Und am Ende geht's mir mit diesem Text so, liebe Gemeinde, wie oft, wenn er mir am Anfang ganz schwer gefallen ist, dass ich denke, ho, da haben wir aber eine Botschaft gekriegt, habe ich eine Botschaft gekriegt, die ist einfach klasse, die hat es in sich. Und das Ringen mit diesem Text, mit diesem anstößigen Gleichnis, das hat sich gelohnt. Der Abromeit hat übrigens einen guten Preis gekriegt auf die Predigt, die er damals zu diesem Text eingereicht hat. Freundschaft und Frieden herbeiführen, Großzügigkeit leben, auch mit Geld, lernen auch von denen, die nicht im Glauben zu uns gehören. Das nennt Jesus klug. Das ist das, was er lobt. Und das sagt der, der uns verschwenderisch liebt. Gott sei Dank. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Fürchte dich nicht, singt Ute Springer. Das kann man bei diesem Evangelium auch singen.